Orkenspalter TV labert ist ein Projekt des Rollenspiel- und Nerdkram-Kanals Orkenspalter TV. In diesem Podcast findet ihr kuratiert alle Let's Play-Folgen aus unserem YouTube- und Twitch-Programm, die wir für hörspielwürdig halten. Und außerdem Formate, in denen Maigi und Nico über Pen & Paper oder Star Wars reden. Noch viel mehr Podcasts und Early Access gibt es für unsere Supporter auf patreon.com Orkenspalter TV.
Hallo Nico.
Hallo Maigi.
Willkommen zu einer weiteren Folge von The Good Badge.
Und Indy ist auch hier im Studio, aka dein Arbeitszimmer. Also man wird ihn wahrscheinlich im Hintergrund rum. Nicht Indy, es ist Trippi, der dreibeinige Weltraumhund. Der ist jetzt hier im Studio.
Oh, den hatte ich ganz vergessen.
Den hast du vergessen?
Das hatte ich vergessen, Trippi, den dreibeinigen Weltraumhund.
Also tatsächlich haben schon Leute gesagt, wir sollten diesen Podcast umbenennen in die Abenteuer von Trippi, dem dreibeinigen Weltraumhund, der jetzt kanonisch mitreist mit der Bad Batch seit der letzten Folge, die wir hier hatten. Ist es ein Zeichen für die Qualität dieser Serie, dass wir schon unsere eigenen Charaktere erfinden? Dass wir unsere eigene Fanfiction schon da so reinschreiben und die interessanter finden, als das, was wirklich in der Serie vorgeht? Nein, natürlich nicht, denn das ist ja hier das Projekt, in dem wir über positive Dinge in Star Wars reden. Und Trippi ist kein Überschreiben der vorhandenen Plots. Es ist ein bisschen...
Es ist eine Ergänzung.
Es ist eine Würzung. Ja? Also wenn wir sagen, das ist ganz okay, aber ein bisschen Fahrt, dann streuen wir ein bisschen Trippi drüber.
Gut, dann streuen wir heute ein bisschen Trippi über die letzten 4 Folgen der 2. Staffel von The Bad Batch. Das sind Pabu, Tipping Point, The Summit und Plan 99.
Und wir haben Trippi hier im Studio eingeladen, um ihn zu fragen, ob er auch seine Meinung dazu abgeben möchte. Und er wird ungefragt dann zwischendurch mal irgendwelche Geräusche von sich geben, die wir dann interpretieren. Denn wir sprechen Alien-Hund und ihr nicht. Müsst ihr uns also jetzt glauben.
Ja.
Wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, was es mit Trippi auf sich hat, dann habt ihr die letzte Folge verpasst, fürchte ich.
Ja, die müsst ihr dann wohl nachhören.
Ja, entsetzlich.
Also, Pabu, fangen wir damit an. Pabu eröffnet mit einer Szene, die eine Hommage, ist es eine Hommage, wenn man etwas von derselben Firma zitiert, aber es ist eine Indiana Jones Hommage. Es geht um das Beschaffen eines seltenen Artefakts, bei dem Leute über den Tisch gezogen werden und dann gibt es eine Schlägerei und eine Schießerei.
Wir sind im Club Laoche. Sieht man das in der Folge auch? Ist das der Club?
Es ist eine Kantina. Ich glaube, wir sehen den Namen nicht, aber...
Aber ich weiß, dass es in The Bad Batch zum ersten Mal den Club Laoche gab. Ist das die Folge oder kommt das noch? Ich weiß es gar nicht. Kannst du das mal bei Wikipedia reinhämmern? Einfach mal Club Laoche eingeben? Weil was wir sehen ist tatsächlich...
Ihr hört nun meine mechanische Tastatur.
Das ist okay, ich habe es ja angekündigt. Ah, das fühlt sich angenehm an. Ja, im Ohr. Denn was wir da sehen,
es ist
diese Folge.
Es ist diese Folge.
Das ist nämlich das Wichtigste an der Folge. Ich möchte nämlich darauf hinweisen, also du hast eine Referenz an Indiana Jones geteasert. Du hast doch gar nicht gesagt, für was, ne? Du hast nicht Indiana Jones gesagt, oder?
Doch,
ich habe Indiana Jones gesagt. Dann habe ich dir nicht zugehört.
Ja, ach so. Sowas.
Ich weiß nicht, ob das eine Voraussetzung ist dafür, dass wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen, aber
es
schadet vielleicht auch nicht. Indiana Jones. Mhm. Es ist das zweite Mal, dass wir in dieser Staffel Indiana Jones-Referenzen haben. Das erste Mal war die ganzen Temple Raid-Geschichten in der Folge, wo sie das Herz des Berges holen wollten mit der Archäologin Fee, die ihnen von ihrer Chefin Sid aufs Auge gedrückt wurde als eine... Also Sid ist ja ein bisschen ihre Agentin und Fee ist gerade ihre Kundin, die sie anheuert, damit sie mit ihnen auf Abenteuer geht. Trippi atmet sehr laut. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber... Jetzt streckt er mir die Zunge raus. Trippi, das ist wirklich sehr unhöflich, da wo wir herkommen.
Bei ihm nicht.
Bei ihm ist das in Ordnung. Genau, die Archäologin Fee ist ein Indiana Jones Stand-in in der Star Wars Galaxis. Interessanterweise gibt es noch ein weiteres, das ungefähr zeitgleich erfunden wurde oder ein bisschen früher. Das ist Dr. Chelly Afra, die ist auch einfach Indiana Jones. Aber die ist in der Timeline später, über die gehen wir jetzt noch nicht.
Mhm.
Und das letzte Mal, wie gesagt, Tempel des Todes-Szenen beziehungsweise Raiders Fallengang und so. Und dieses Mal haben wir die Eröffnung in Shanghai im Club Obi-Wan, die hier referenziert wird. Also im Original-Tempel des Todes ist das Cold Open. Indiana Jones trifft den Clubbesitzer Lao Che in seinem Club, dem Club Obi-Wan, und sie tauschen Artefakte aus. Indiana Jones ist hier ein Grabräuber und möchte einfach einen Diamanten dafür haben, dass er eine, was ist das, eine
Urne? Es ist die Asche des ersten Manchu-Kaisers von China, wenn ich mich richtig erinnere, von Nu Harzi.
das ist schon was, was in ein Museum gehört, was Indiana Jones zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so sieht. Er möchte das einfach gegen Geld eintauschen. Und das wird dann zu einem, zu einer Action-Szene in diesem Nachtclub, wo er dann mit seiner bald Freundin Willie Scott entkommt, mit Hilfe einer riesigen, eines riesigen Gongs, hinter dem er sich vor den Schüssen aus den Maschinengewehren versteckt. Oder dadurch, dass er durchs Fenster springt. Und so einen ähnlichen Club haben wir hier auch.
Und der benannt ist nach dem Bösewicht aus dieser Szene.
Genau, dann anstatt, dass der dann auch Club Obi-Wan hier ist, was keinen Sinn ergeben würde. Wobei ich das irgendwie cool fände, dass wenn nach Obi-Wan Club benannt werde. Aber wenn, dann ist der auf Mandalore, würde ich sagen. Haben wir halt einfach den gespiegelten hier, den Club Blauche. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil als wir die Szene zum ersten Mal gesehen haben, haben wir übersetzt, was steht denn da auf dem Schild, an der Außenansicht von dem Club, auf Aurabesh und haben uns kaputt gefreut, dass da Club Blauche steht, weil wir vor ungefähr 15 Jahren den gleichen Gag im Lab gemacht haben. Ja. Willst du davon kurz was erzählen?
Wir haben damals Low-Budget Star Wars Lab gemacht und haben mehr oder weniger die gleiche Szene als Eröffnung für das Lab gemacht. Das spielte an Bord einer Raumstation, aber in der Realität war es ein Gemeindehaus in Hessen. Mhm. Aves hatte eine Bühne und ich war gänzlich blau angemalt mit Tentakeln auf dem Kopf als Twi'lek-Sängerin und habe eine pseudo-huttische Version von Anything Goes gesungen. Und im Club Lao Che wurde dann auch ein Artefakt gegen Geld getauscht und Leute wurden vergiftet und dann wurde das Gegengift durch die Gegend geschubst, während es eine Schlägerei und eine Schießerei gab. Das hat alles sehr gut funktioniert damals. In meiner Erinnerung ist das eine tolle Szene gewesen. Gut, dass keine Kamera da war.
Es war eine Kamera da. Wir können das tatsächlich
Nein,
hier.
Nein, können wir nicht.
Es war keine Kamera da. Ich erinnere mich falsch. Okay. Also wenn ich das hier auf Patreon einspeise, werde ich gar keinen Link zu diesem Video posten oder ein Standbild aus diesem Video, weil da war ja keine Kamera da.
Korrekt.
Verstehe.
Ich möchte meine Erinnerung nicht trüben durch die Realität.
Okay. Jedenfalls, so originell wir damals waren, kam Lucasfilm dann 13 Jahre später auf die gleiche Idee. Ich meine, es ist ihre IP, sie können machen,
es
was sie
ist
wollen.
Auch eine sehr naheliegende Idee.
Es ist sehr naheliegend, ja, genau. Und dann ist aber in dem Fall, Fee hat die Clone Force angeheuert, ihre Muscle zu sein, ihre Leibwächter, während sie versucht, so einen ähnlichen Deal über die Bühne zu bringen, wie Indiana Jones damals. Oder später es noch tun wird, weil das spielt ja vor Indiana Jones. Das ist ja vor langer Zeit.
Ja.
Wobei wir wissen nicht, vor wie langer Zeit. Ich meine, 1935 ist auch vor langer Zeit. So genau wird das nie eingeordnet.
Es war aber nicht vor langer, es war vor langer, langer.
Nein, nur vor
Stimmt,
langer.
Es ist nur, weit
weg, Maggie.
Du hast recht,
ja. Wow, ich weiß nicht, ob ich dich, ich musste meinen Stuhl zurechtdrücken vor Empörung.
Weil ich ein Fake-Fangirl bin.
Weil du ein Fake-Fangirl bist. Du weißt nicht mehr, was die ersten Worte sind, die jemals in einem Star Wars die Title Crawl erschienen sind, vor dem Title Crawl.
Bevor du mich hier in Grund und Boden redest, ich habe mich sofort verbessert, nachdem ich es gesagt habe.
Aber besser, ich mache das, als wenn das Leute hier im Internet machen, oder?
Ach so.
Willst du dich lieber von mir beleidigen lassen oder für fremde Menschen im Internet?
Das will mich keiner beleidigt.
Okay. Trippi ist auch nicht einverstanden, damit dich zu beleidigen.
Ja.
Er hat sich anders
ist auf meiner Seite.
Ja, zu Recht. Okay, also im Club Lao Che gibt's dann auch aufs Maul, weil Fee umgebracht werden soll von ihren shady Geschäftspartnern, alle den gleichen Kopfgeldjägerhelm tragen irgendwie. Das scheint so eine Art Familie von gleich angezogenen Kopfgeldjägern zu sein.
Ja. Die sind ja nicht wichtig, die sind nur für diese Szene da.
Ich habe eine Frage, ist der Name Fee, wie heißt die?
Fee Genua,
ist das eigentlich auch ein Witz? Weil die Nachfolgerin von Indiana Jones, Darsteller, ne, also wie die aufgebaut werden sollte als der neue Indiana Jones, ist der Phoebe Waller-Bridge. Ist das?
Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Doch, natürlich war das zu dem Zeitpunkt schon klar. Die Serie ist von 2023, diese Folge.
Ich glaube,
Film ist 2024 ins Kino gekommen.
Ich weiß nicht, ob da eine Verbindung herrscht. Das ist einfach nur wieder ein Star Wars-Name. Weißt du, einsilbiger Vorname und dann.
Ja, okay. Also, ich glaube, dass sich bei all diesen Namen jemand das gedacht hat. Ich sage nicht, dass es schlau war. Ich sage nur, jemand hat es gedacht. Egal. Jedenfalls, sie entkommen dann. Und Fee ist ihnen dankbar, dass sie mal wieder gerettet haben und es wird so etabliert, die sind jetzt schon ein Team.
Ja.
Und Fee merkt auch, dass sie mit Sid nicht mehr zufrieden sind, dass sie mit Sid ein bisschen Differenzen haben, weil sie im Stich gelassen hat. Sid sollte sie ja von dem Western-Planeten abholen, als sie ihr Schiff geklaut bekommen haben, hat es nicht getan. Und danach haben sie zwar noch einen Auftrag für sie gemacht, aber da sprang auch nicht viel raus. Deswegen hat Fee jetzt folgenden Vorschlag.
Wie wäre es, wenn ihr mitkommt zu einem sicheren Ort, den ich kenne? Das ist sicherlich auch nicht schlecht für das kleine Mädchen, das ihr mit an Bord habt, wenn sie mal Leute in ihrem Alter kennenlernt und die nicht auch genetisch mit ihr identisch sind. Wie wäre das? Und das macht sie dann und nimmt sie mit auf einen Planeten namens Pabu.
So heißt die Folge.
Ja. Hier wird der Name der Folge gesagt. Da, da, da. Und dort zu einer Insel, die sehr hübsch ist und aussieht, als hätte man die wichtigen Parte aus Santorin herausgeschnitten und dann daraus einen einzelnen Berg gemacht.
Genau, das ist so ein Bergkegel, wie so eine riesige, so ein Schneckenhaus ein bisschen, ne? In einem ansonsten relativ gleichförmigen Meer. Und das sieht wirklich griechisch aus, ne? Ich bin ein Urlaubsort aus. Mit einer Oberstadt, wo eine Landeplattform ist für ihr Shuttle und einer Unterstadt am Rande dieses sehr steil sich auftürmenden Bergkegels.
Ja, und da ist auch eine große Schutzmauer. Und über der Schutzmauer ist das obere Pabu, also die Stadt auf dieser Insel heißt wie der ganze Planet. Offensichtlich gibt es da nicht viel außer dieser Insel.
Wahrscheinlich gibt es nur diese Stadt.
Ja. Und oben ist das obere Pabu, unten ist das untere Pabu. Das ist erst später entstanden außerhalb der Schutzvorrichtungen. Das wird noch wichtig. Vor allen Dingen aber lernen sie den Bürgermeister und dessen Tochter kennen. Die Tochter Liana, die freundet sich sofort mit Omega an und zeigt ihr dann auch direkt die Äffchen, die auf der Insel leben. Also sie heißen, das sind nicht Äffchen, sondern es sind Munios. Das ist was ganz anderes.
Bei sprechenden Namen wieder, ne? Der Bürgermeister heißt Shep, so wie Shepard. Und dann heißt er Hazard oder Hazard mit Nachnamen. Ich weiß nicht. Ich nehme das zurück, dass alle Namen. Also, es unterstreicht eigentlich meine Theorie, dass man sich was gedacht hat, aber nicht sehr viel.
Aber nicht viel.
Ja, der Bürgermeister ist größer als Wrecker. Und auch schwerer, so ein richtig gemütlicher, fröhlicher Typ.
Ja.
Und offenbar ist Pabu das Zuhause von Fee. Sie wohnt da, wenn sie nicht gerade auf Mission ist. Oder zumindest ihr Safe Haven.
Ja, es wird generell so ein bisschen erklärt, dass Pabu ein Ort ist, an dem viele Geflüchtete sich niedergelassen
haben. Genau, man sieht, das sind alle verschiedenen Spezies, Twi'lek, Rodianer, die vom Imperium geflohen sind. Und offenbar ist Fee Teil eines Netzwerks, das Leute dahin holt, die da hier dazu passen. Und sie möchte vor allem, also abgesehen von Omega, möchte sie Tech da haben, weil sie ein Schaf auf Tech ist.
Ja, sie nennt ihn immer Braunauge und flirtet mit ihm, was er nicht bemerkt.
Hat sie den nicht auch Brown Eyes genannt? Hat sie das nicht übernommen von ihr?
Ja, das kann sein, ja. Ja, also sie flirtet mit Tech und Omega freundet sich mit Liana an und Hunter ist, glaube ich, auch irgendwie der Meinung, dass das hier ein guter Ort sein könnte. Es gibt ein Fest und die beiden Mädels fahren mit dem Boot raus und dann gibt es ein Seebeben. Das ist dann der auslösende Faktor für den Rest der Folge. Denn natürlich heißt das, dass ein Tsunami auf die Insel zukommt.
Ja, das Wasser zieht sich zurück. Die stranden da erstmal auf dem Meeresgrund mit ihrem kleinen Fischerboot, das sie da hatten. Und dann sind Omega und die Tochter des Bürgermeisters da draußen kilometerweit von der Stadt weg, während diese riesige Flutrolle auf sie zurollt. Und dann geht es darum, Flutrolle auf sie zurollt, habe ich gesagt. Ja. Ne? Flugrolle auf sie zu, Welle, wollte ich natürlich sagen. Welle auf sie zu fliegt. Nein.
Irgendwas bewegt sich.
Ihr habt das schon verstanden.
Ja.
Ja, dann ist die Mission, wir müssen schnell alle Leute in den sicheren Bereich der Oberstadt bringen und Wrecker trägt alte Leute nach oben und Tech tüftelt irgendwas aus zusammen mit Fee und seinem Enterhaken, schießt er sich nach oben, um dann dort Rettungsleitern auszuklappen, damit Leute da hochklettern können und Hunter fliegt mit der Marauder los, um die beiden Mädels gerade noch rechtzeitig. Und da verliere ich die Stimme. Es ist so spannend, dass meine Stimme in sich zusammen kollabiert ist. Trippi, was machst du eigentlich in der Folge?
Trippi war mit auf dem Boot, was überhaupt die Spannung erst erzeugt, weil die beiden Mädels rennen über den Meeresboden weg, aber sie müssen immer wieder anhalten und tauschen Trippi zwischen einer
Weil er nur drei Beine hat.
Er hat nur drei Beine und sie tragen ihn. Also andere Hunde kommen mit drei Beinen teilweise sehr gut klar, aber Trippi in dem Fall auf dem Meeresboden, das ist alles glitschig und so und das ist alles sehr traurig, wie sie mit dem Hund da rennen, aber sie werden dann noch gerettet von Hunter.
Man muss dazu sagen, die Weltraumhundespezies, zu der Trippi gehört, hat eigentlich 8 Beine.
Deswegen drei sind nur sehr wenig.
Drei sind sehr wenig für ihn, ja.
Aber die Mädels werden von Hunter gerettet. Die Welle rollt über Pabu, aber nicht über das obere Pabu. Das heißt, Teile der unteren Stadt werden zerstört, aber es stirbt niemand. Und alles.
Zumindest ist, niemand, den wir kennen.
Ja, ich glaube,
glaub, sie sagen es.
Es wird gesagt, dass alle rechtzeitig entkommen sind. Ja. Und dann bieten die Bad Batch an, dass sie bleiben und beim Wiederaufbau helfen. Und das finden auch alle gut. Also sie sind da willkommen. Und jetzt sieht es erstmal so aus, als würden sie da bleiben. Ob das so sein wird, sehen wir in den folgenden Folgen.
Wir haben noch drei, die eigentlich eine sind. Ne? Also ja. Die letzten drei Folgen sind ein Story-Arc, den wir jetzt auch, ich denke, wir werden jetzt auch nicht sagen, wo eine Folge aufhört und wo die nächste anfängt, weil ehrlich gesagt...
Erzählt einfach durch.
Ich habe mir das tatsächlich auch irgendwie falsch gemerkt. Mike hat mich eben schon korrigiert, was in welcher Folge ist. Wie heißen die drei Folgen nochmal?
Tipping Point, The Summit und Plan 99.
The Summit ist natürlich doppeldeutig, weil es um einen Gipfel geht. Weil es auch auf einem Berggipfel stattfindet und auf diesem Berggipfel findet auch ein Gipfel statt.
Also es funktioniert sowohl im Deutschen als auch auf Englisch.
Ja. Nicht schlecht. Aber lass uns mal Tipping Point recht schnell zusammenfassen, weil das, ich glaube, da ist gar nicht so viel Plot drin.
Nein, das ist eine Folge, wo sehr viel einfach langsam passiert. Aber am Anfang gibt's ein bisschen Action. Wir sehen, was Echo und Co. gerade machen.
Echo ist bei Rex und die haben ihre Rebellion gestartet, um vor allem Klone zu befreien, die vom Imperium entführt, misshandelt, an denen rumexperimentiert wird.
Und genau das machen sie beim Einstieg. Sie holen Klone von einem Gefängnisschiff runter, die dann unter anderem davon erzählen, dass sie aus einem Gefängnis entkommen sind und eigentlich zu einer anderen Einrichtung gebracht werden sollte. Und darüber bekommen sie eben Informationen, dass es da eine Forschungseinrichtung gibt, die von Dr. Rice Hemlock geleitet wird, in die Klone geschickt werden, um an ihnen zu experimentieren.
Genau, Echo hackt da noch den Bordcomputer von dem Transporter, obwohl die Offiziere an Bord versuchen, alle Daten zu löschen. Aber er kriegt dann noch so ein paar Kilobyte rausgezogen mit seinem Datenport an seiner Hand. Der Offizier, den sie verhören wollen, begeht sogar Selbstmord. Ja. Also es ist richtig krass, wie er sich auf seine, nicht Cyankali, sondern seine Stromschlagkapsel beißt und dann einfach stirbt. Aber das vorher ist das eine schöne kleine Schlacht. Also sowohl eine Raumschlacht als auch eine Kampfszene an Bord dieses Transporters, die ich, viele von den Action-Szenen finde ich ein bisschen zäh und es ist halt nur Leute stehen in Korridoren und schießen. Aber die fand ich richtig gut gemacht, weil sie doch recht komplex ist. Die, teilen ihr Schiff ja auf, also Rex und Echo und ihre Leute, die wir in Rebels dann wiedersehen werden. Also es sind so spezielle Klone, die benamst sind, die auch noch öfter mal vorkommen werden. Und dann haben sie einen Ablenkungsshuttle sozusagen und boarden dann den Transporter von zwei Seiten, um in ihre Daten ranzukommen. Während dann gleichzeitig noch Jäger abgewehrt werden draußen. Das sieht alles sehr cool aus.
Es ist eine sehr kompetente kleine Action-Szene. Ja, und dann wird es alles etwas langsamer. Wir haben dann einmal einen Blick dahin, was in Mount Tantis auf Wayland passiert.
Wo Crosshair hinentführt wurde.
Crosshair hinentführt wurde bei Hemlock und bei Emery Carr, von der wir noch nicht wissen genau, was sie ist, außer dass sie eine Wissenschaftlerin ist. Und Hemlock will Informationen von Crosshair darüber, wo die Clone Force 99 ist, weil er an Omega ran will. Er sagt auch, geht ihm um die junge Klon.
Lass uns noch mal kurz zusammenfassen, was das ist mit Wayland und Mount Tantis und wer da alles ist, weil das ist ja alles noch recht neu und ein bisschen verwirrend vielleicht. Also Wayland ist ein Planet, auf dem ein geheimes Forschungszentrum des Imperiums steht. Mount Tantis, ein riesiger Berg voller Labore. Dem steht jetzt dieser Dr. Hemlock oder Professor Doktor.
Ich glaube, er ist Doktor.
Hemlock vor unser neuer Bösewicht, ein eiskalter Wissenschaftler. Und er hat als rechte Hand diese Dr. K., von der wir noch nichts wissen. Außer, dass es sie gibt und dass sie eine Brille trägt.
Ja.
Und er hat jetzt die beiden überlebenden Kaminoaner dort als Gefangene, die er benutzen möchte, um hinter ihre Klontechnologie zu kommen, weil der Imperator gesagt hat, das musst du machen.
Und der Premierminister der Kaminoaner sagt, wenn er möchte, dass die Wissenschaftlerin ihm tatsächlich hilft, dann muss er Omega auftreiben, weil das der Druckpunkt wäre.
Ja. Außerdem ist da wohl mehr hinter Omega, als sie alle glauben. Und außerdem haben sie Crosshair da, haben wir schon gesagt, glaube ich.
Ja.
Und mehr wissen wir noch nicht, ne?
Ja.
Okay.
Mehr wissen wir noch nicht. Jetzt wird Crosshair festgebunden und bedroht und dann holen sie einen Folterdroiden rein und dann Fade to Black, nachdem er sagt, dass er will keine Informationen rausrücken zu Omega und der Clone Force 99. Und außerdem kriegt Hemlock die Nachricht, dass eins seiner Schiffe überfallen worden ist, nämlich das, was wir in der Eröffnungsszene gesehen haben. Schon wieder. Ständig werden irgendwelche Schiffe von ihm überfallen.
Es sind wahrscheinlich viele Schiffe, die da.
Ja. Wir sehen dann, wie es weitergeht mit den Klonen, die befreit worden sind. Da taucht auch wieder Senator Chuchi auf, Ryo Chuchi, die ja für Klonrechte eintritt im Senat, die da mit drin hängt und Echo und Rex Truppe hilft. Und dann kriegen wir den Grund, warum Echo wieder bei der Clone Force 99, bei der Bad Batch auftaucht, weil er sagt, er kennt Leute, die helfen können, die Daten zu untersuchen und mehr rauszufinden. Und fliegt deswegen nach Pabu.
Also er kontaktiert die Bad Batch, weil er Hilfe braucht, ja. Diese Daten. Also braucht Tech vor allem.
Ja. Findet sie dort, ist überrascht, dass sie nicht auf Ord Mantell sind, bei Sid.
Sie sagen, Sid ist doof.
Sid ist doof, machen wir nicht mehr. So. Und dann haben wir da dieses Setup, dass also Echo jetzt wieder bei der Bad Batch ist, irgendwie ständig. Echo geht, Echo kommt wieder, Echo geht, Echo kommt wieder. Mehr als 2 Folgen oder so bleibt er nicht weggefühlt. Und dann haben wir noch dann das Setup dafür, wie das Finale losgeht. Nämlich, dass angekündigt wird, es wird ein großes Treffen geben, den Summit, nachdem
die nächste Folge
auch benannt ist. Tarkin kontaktiert Hemlock und sagt, hey, wir wollen alle reden. Ich hätte gern auch, dass du mal eine Auskunft darüber gibst, was du da eigentlich machst auf Mount Tantis.
Man merkt schon, du bist so ein bisschen am Struggeln, diese Folge nachzuerzählen, weil doch sehr wenig passiert.
Ja. Mehr passiert, mehr im Grunde in der Folge auch nicht, außer dass eben nochmal gesagt wird, hey, Crosshair, du hättest jetzt... Ah, Crosshair entkommt zwischendurch kurz.
Ja.
Er schafft es, Emery ihre Karte abzunehmen, sich zu befreien, rauszukommen. Er schafft es aber nicht lange wegzukommen. Er kann nur eine sehr kurze Nachricht absetzen, die irgendwie raus ins Netz geht. Und dann wird er wieder von Gas betäubt, das Hemlock freisetzt, der dann sagt, ich bin immun gegen dieses Gas. Und sonst niemand, weil er sehr cool ist.
Findest du? Er hält sich für sehr cool. Also was bedeutet das jetzt nochmal genau, Plan 88?
Genau, das ist das, was er durchgibt. Und das ist wohl ein vorher arrangierter Code. Wir erfahren das in einer der folgenden Szenen, dass das im Grunde nur heißt, jemand sucht nach euch, ihr seid in Gefahr. Das ist jetzt kein sehr präziser Code.
Ist auch nicht sehr hilfreich. Vor allem, das wussten sie doch schon. Also, dass jemand nach ihnen sucht, das war ihnen, glaube ich, bewusst.
Also sollte ihnen bewusst sein, nachdem irgendwie die letzten 2 Staffeln regelmäßig Kopfgeldjäger und andere Leute hinter ihnen her waren.
Naja, jetzt ist die Frage, was machen die Bad Batch und Echo mit diesen Informationen? Und sie wollen jetzt natürlich Crosshair da rausholen. Wir sind schon in der nächsten Folge damit oder wir gehen in die nächste Folge über. Sie wissen aber nicht, wo das dieses da ist, wo sie hin verschleppt werden, die Klone. Also nicht nur Crosshair, sondern auch andere, an denen rumexperimentiert wird. Und dann haben sie eben diese Spur, dieses Dr. Hemlock, über den es Daten gibt, aber niemand weiß, wo dieser Dr. Hemlock sich rumtreibt. Aber es wird wohl im Holonetz gemunkelt, dass er auf einem bestimmten Summit, einem Gipfel ist, wo einem Treffen hochrangiger imperialer Offiziere. Dieser soll auf Eriado stattfinden. Das finden sie zusammen raus. Und dann wird beschlossen, Echo schließt sich der Gruppe wieder an, nachdem er jetzt, wie viele Folgen weg war? 4? Also es war ein großes Thema, dass er weg war, aber da ist er wieder.
2 oder 4, ich bin mir nicht sicher.
Um dann dort diesen Hemlock zu finden und einen Tracker an sein persönliches Shuttle anzubringen, um ihn dann dorthin zu verfolgen, wo Crosshair festgehalten wird. Das ist der Plan, es ist ein guter Plan.
Per se ja, und wir sehen auch, wie er größtenteils sehr fähig umgesetzt wird.
Ja, also sie fliegen nach Eriado, also die 5 Hauptfiguren jetzt wieder. Und landen da abseits mit dem Marauder irgendwo und müssen dann aber die letzten Kilometer mit einer Seilbahn zurücklegen. Denn Eriado ist ein Schweizplanet, ein Alpenplanet.
Ja, also ziemlich eindeutig. Also es ist der Heimatplanet von Tarkin tatsächlich.
Ach so, der lädt die Leute zu sich nach Hause ein.
Das ist seine Festung. Genau, das ist seine Festung, in der er das Ganze stattfinden lässt. Der will offensichtlich nicht selber verreisen dafür. Und natürlich ist da auch eine Blockade, da sind Schiffe und so etwas, aber sie haben einen Code dafür bekommen, mit dem kommen sie durch, aber sie wollen natürlich nicht mit ihrem Schiff direkt in der Station landen, das heißt, sie müssen etwas abseits landen und dann von dort die Gondel nehmen im Endeffekt. Ja. Also da ist eine hängende Monorail, die über gigantische Strecken zwischen diesen Schweiz Bergen hindurch zu dem großen, wie eine Bond-Bösewicht Hauptquartieranlage wirkende Station zu fahren.
Aber es ist schon eine Seilbahn mit eins fährt hin, eins fährt zurück, ne? Also es sind zwei parallele Stränge. Und da müssen sie sich dann raufschleichen, also mit Enterhaken und sowas, dann mal wieder in den Betriebsbereich sozusagen, damit sie nicht von den richtigen Passagieren gesehen werden. Und kommen so dann in Tarkins Burg, nennen wir es jetzt mal. Dieser Tarkin, ja? Mhm. Wie findest du den? Ist, irgendwie wird der immer unsympathischer, ne? Also wir haben ja vor einer Weile, hat Ahsoka sich ja einen Arsch aufgerissen, um den zu retten aus dieser Zitadelle, ne? Wo dann Echo auch quasi verschütt gegangen ist.
Ja.
Von Separatisten befreit. Dann wurde er zum Wortführer der Leute, die Ahsoka angeklagt haben als Verräterin. Und dann hat er diesen ganzen imperialen Kram ja doch sehr schnell
akzeptiert, ja.
Also als hätte er vorher schon gewusst, dass das kommt.
Schon ein bisschen. Also wir sehen hier dann auch den Anfang dieses Summits, wo Tarkin und eine ganze Reihe anderer sehr hoher Offiziere und Hemlock zusammensitzen. Da ist unter anderem auch jemand in so einem richtig schicken weißen Mantel.
Da sitzen fünf Leute und drei davon sind benamst, nämlich Hemlock, Tarkin und Director Orson Krennic. Und dann ist da noch, Hearst Ramoady.
Was für ein großartiger Name.
Das ist ein Sidekick von Tarkin, den wir nochmal sehen werden später. Aber nur in Rogue One, soweit ich weiß.
Ja.
Und da sitzt noch, oder ist er das, der sagt, ich habe mit den Klonen zusammengearbeitet, ich finde es scheiße, dass ihr hier sagt, die werden unzuverlässig und sowas und dass ihr an denen rumexperimentiert, das macht man doch nicht.
Genau.
Ich dachte erst, das wäre Yularen, der da sitzt, aber da hat niemand einen Schnurrbart. Also keine Ahnung, wo Yularens Karriere in dem Moment ist, also dem Admiral, der mit Anakin Skywalker zusammen gedient hat. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn jetzt nochmal gesehen haben in Bad Batch. Aber, und der andere hat auch einen Namen. Das ist Barton Coburn. Das ist ja ein sehr amerikanischer Name. Das ist ein testosterongeschwängerter Name, du.
Barton Coburn. Großartig. Ich finde, Hearst Ramoady klingt wie jemand, der in den Alpen bei einem Treffen dabei sein sollte. Ein Horst, weißt du. Mhm. Wahrscheinlich haben sie ihn unter anderem deswegen auch einen pseudodeutschen Namen gegeben, so
also
einen imperialen Offizier.
Einen pseudodeutschen Vornamen und einen italienischen Nachnamen, also einen Faschistennamen.
Ja, das
so
ist schon ein sehr guter
Faschistenname. Wir hatten ja auch Admiral Motti, auch aber gut, das ist die richtigen Namen für Leute, die in einem Alpenhotel zusammensitzen und böse Pläne schmieden. Das werden wir auch noch öfter haben. Tarkin war ja auch voll hinter dem, wir tauschen die Klone aus durch Wehrdienstleute. Also alles, was irgendwie gegen die Leute ist, die wir mögen, da steht Tarkin dahinter. Ich glaube übrigens, ich kenne die Motivation dafür, dass sie die Klone austauschen durch menschliche, also normal sterbliche Sturmtruppen.
Ja.
Die Bad Batch soll uns klar machen, dass die Klone nie die Bösen waren. Denn am Ende von The Clone Wars, du hast 7 Staffeln, wo du mit den Klonen mitfieberst und dann sind sie die Verräter. Und ich glaube, The Bad Batch Plan oder Absicht ist, diese Perspektive gerade zu rücken, um zu zeigen, die Klone wurden halt einmal verarscht, aber eigentlich sind das die Guten und ihr habt nicht 7 Staffeln The Clone Wars investiert in Arschlöcher.
Ja, wir sehen das ja bei vielen von denen. Und wir haben ja auch in The Clone Wars schon gesehen, dass das ja nicht ihre freie Entscheidung war.
Ja.
Ja, also entscheidend ist bei dem eigentlichen Summit nur, dass wir einmal vorgestellt bekommen, dass es durchaus unterschiedliche Ansichten gibt, was die Klone angeht. Aber Tarkin unter anderem wirklich eiskalt sagt, ich habe mit Klonen auch zusammengearbeitet und ich finde die erstens gar nicht so gut und zweitens auch nicht zuverlässig.
Hm.
Genau
ja,
wie die Jedi.
Aus seiner Sicht auch gar nicht falsch. Und deswegen soll Hemlock ja auch an den Klonen nur rumexperimentieren, um mit dem Klon was anderes zu machen, als eine Armee aufzustellen. Aber er darf nicht verraten, was. Tarkin weiß nur, das ist sehr teuer. Und er findet das nicht gut, weil er braucht das Geld für sein Projekt und das von Krennic, nämlich Operation Stardust. Wo wir noch nicht wissen, was es ist. Aber wir wissen ja schon seit Episode 3, dass sie am Todesstern bauen. Und die Pläne haben wir auch schon in Episode 2 gesehen. Und wir haben Tarkin schon gesehen, wie er vom Todesstern rumsteht. Also Tarkins Baby ist der Todesstern und deswegen ist auch Krennic da. Der Todesstern ist Operation Stardust und das ist ihm wichtiger, als irgendwelche Sachen zu klonen. Aber das ist wohl ein privates Interesse des Imperators, dass dieses Klonprojekt vorangeht. Deswegen hat Hemlock da freie Hand und das gefällt Tarkin aber nicht. Aber das ist nur ein Nebenschauplatz der Folge, denn natürlich schleichen sich unsere Helden und Omega weiter durch diese Burg auf der Suche nach dem Shuttle-Hangar, finden das auch, bringen den Tracker an, müssen dafür Ablenkungsmanöver starten und sowas mit irgendwelchen Krananlagen, womit sie Alarm auslösen natürlich.
Ja.
Aber sie schaffen es, den Tracker anzubringen.
Und Druiden, die zertreten werden, Mausdruiden, die Leute entdecken. Allerdings stellen sie dabei immer wieder fest, dass irgendwie Kameras inaktiv sind und irgendjemand am Sicherheitssystem herumgespielt hat und finden dann schließlich auch Sprengsätze, die gezielt angebracht sind und laufen dann in eine andere Gruppe von Leuten rein, die die Waffen auf sie richten und dann die Helme abnehmen. Und das sind keine Sturmtruppen, sondern das sind Saw Gerrera und mehrere Leute, die für ihn arbeiten. Das heißt, es sind zwei Gruppen da, die diesen Summit infiltriert haben.
Gleichzeitig. Saw Gerrera haben wir auch schon in der Serie gesehen, also der onderonische Freiheitskämpfer, der von Anakin Skywalker ausgebildet wurde, um die Separatisten zu bekämpfen und der dann auf Befehl von Tarkin tatsächlich ausgelöscht werden sollte und von Rampart, von der Bad Batch, die das dann verweigert hat.
Ja.
In der ersten Staffel. Also sie kennen sich. Die haben schon mal zusammen, nicht gekämpft, doch sie haben auch schon zusammen gekämpft, glaube ich. Aber auf jeden Fall wissen sie, dass sie auf der gleichen Seite stehen. Aber jetzt sagt Saw Gerrera, die müssen ja alle sterben, ja, weg mit denen. Und die Bad Batch sagen, ja, wir brauchen den, also wir müssen rausfinden, wo unser Freund ist. Wir müssen brauchen Hemlock leben, damit uns dahin führt. Deswegen bitte jetzt nicht alles in Luft sprengen. Und anstatt mal drüber zu reden und vielleicht das zu verzögern oder sowas oder sich zusammenzutun, streiten die sich und die Sache eskaliert. Und sie werden entdeckt und es gibt Piu-Piu und sie müssen sich trennen. Und dann jagen Saw Gerrera und seine Leute die ersten Bomben hoch. Und Tarkins Büro im Penthouse der Burg wird erstmal abgeriegelt. Ich finde das eine schöne Szene, wie sie da sitzen und die ganzen Fenster zugehen und es wackelt alles und Staub rieselt.
Genau, und so und Bröckchen rieseln von der Decke runter auf ihren Holotisch, während sie da sitzen und schon so, sind wir hier auch wirklich sicher? Ja, ja, hier, uns kann hier nichts passieren. Genau,
wir sind ja völlig sicher. Falls das Fundament weggebombt wird, dann steht dieser Turm bestimmt immer noch und fällt
vielleicht,
nicht.
Vielleicht sind da Antigrafeinheiten dran. Wir wissen es nicht.
Das könnte sein, dass sie da so eine Rettungskapsel
drin haben. Dass da Repulsoren oder was weiß ich was dran sind.
Aber Saw Gerrera war ein bisschen schlauer in seinem Plan, weil der ist direkt im Hangar gelandet mit einem geklauten Shuttle.
Und flieht auch mit einem geklauten Shuttle wieder, während die Bad Batch wieder mit der Monorail entkommen müssen, die dann, als sie unterwegs sind, mitten auf der Strecke anhält, als der Strom ausfällt wegen der Explosion.
Ja, und dann werden sie da auch entdeckt und dann werden Jäger losgeschickt, um sie da wegzuballern. Werden sie da immer noch hängen und die Jäger schaffen es auch. Also es ist eine technisch verfahrene Situation. Das sind zwei Gondeln, die zusammenhängen. Beide haben so Klammern, mit denen sie an der Monorail hängen. Und dann wird Tech losgeschickt, um den Strom wieder einzuschalten, weil er der Einzige ist offensichtlich, der in der Lage ist, die richtigen Knöpfe zu drücken. Also, muss er dann da oben rumklettern und auf seiner Plattform die richtigen Hebel drücken.
Er schickt sich selber los. Ja, okay. Und gleichzeitig gibt es Beschuss von Sturmtruppen aus der anderen Gondel. Ja,
Wrecker und Hunter schießen zurück und Omega auch mit ihrem Bogen. Echo ist auch noch da, ne?
Echo ist auch noch da. Ja. Echo ist eingeloggt in den Computer der Gondel, um sie zu starten, sobald wieder Strom auf der Leitung ist. Das ist der Plan. Tech macht das Ganze auch schnell und zuverlässig und startet den Strom wieder. Aber in der Zwischenzeit sind...
Ist Echo noch da?
Bin ich mir Echo ist noch da,
okay. Ja, macht zu wenig, ne?
Ja, er muss das Ding wieder zum Laufen bringen, sobald die Energie da ist. Aber er ist definitiv noch da und hat seinen Arm in einen Scomp-Link reingesteckt.
Ja, okay. Scomp-Link.
Ja. Währenddessen sind aber Kampfschiffe im Anflug, Jäger.
Jäger, ja.
Die auf die Gondel schießen, obwohl zwischendurch gesagt wird, Sir, aber wir könnten unsere eigenen Leute treffen. Und Tarkin dann mehr oder weniger sagt, sehe ich aus, als würde mich das interessieren.
Was hat zwei Daumen und scheißt auf diesen Einwand.
Ja.
Will of Tarkin.
Da-da. Und schießen dementsprechend auf die Gondel. Die eine Hälfte davon beginnt sich zu lösen und abzureißen und zieht damit auch die andere runter. Tech rennt zurück, schafft es aber nur auf den Gondelteil, der anfängt abzubrechen. Wrecker versucht
Hängt dann da mit seinem Enterhaken,
Sehr dramatisch, baumelt da unten. Wrecker schreit unten zu ihm runter, dass er hochkommen soll, während er dann auch klettert, versucht ihm zu helfen.
Der Punkt ist, wenn Wrecker dann näher geht, um ihn hochzuziehen, ist sein Gewicht zu viel und würde den hinteren Teil der Gondel, also die zweite Gondel, erst recht abreißen. Und das Einzige, was Tech dazu einfällt, ist, wisst ihr was?
Es kommt noch dazu, dass der vordere Teil nicht fahren kann, weil er von dem Ungleichgewicht so weit runtergezogen wird, dass der Antrieb nicht mehr greift.
Ja.
Und deswegen.
Und es kommt noch eine Jägerstaffel zurückgeflogen, obwohl sie einen Jäger abgeschossen haben.
Und deswegen schießt Tag durch die letzte Kupplung von dem vorderen und dem hinteren Teil und stürzt mit dem hinteren Teil zusammen in die Tiefe. Das ermöglicht dem vorderen Teil wieder hochzuschnappen, weil das Gewicht weg ist und sich in Bewegung zu setzen sehr schnell, weil da ohnehin das Ganze ja schon auf Hochtouren gelaufen ist, wenn Tag in den Tod stürzt.
Tag ist tot. Tot. Der kommt noch nicht wieder. Der ist tot.
Ja, der Nico sagt solche Dinge immer so, dass man noch reindeuten könnte, dass er sarkastisch ist, aber er ist es
nicht. Der ist tot. Zum jetzigen Zeitpunkt. Ungefähr anderthalb Jahre, nachdem diese Staffel ausgestrahlt wurde,
ist die Figur
kam der nicht wieder.
Nicht wieder aufgetaucht.
Und ich wüsste auch nicht, wie. Weil er ist erstens 3 Kilometer in die Tiefe gestürzt und dann fiel wahrscheinlich noch ein Waggon auf ihn drauf.
Ja.
Und er war auch nicht so stabil. Also von allen diesen Klonen Force 99 Leuten war er doch der am squishiesten. Ja, Omega nimmt das nicht so gut auf und sagt, wir müssen zurück, wir müssen den doch da retten, dem geht's bestimmt noch gut. Aber die anderen zwingen sie quasi dann, nachdem sie ja auch die Bremsen sind noch kaputt, ne, von dem anderen. Also er rast da mit krasser Geschwindigkeit in den Bahnhof wieder rein, der Waggon. Mhm. Und wir sehen dann nur, wie Omega schwer verletzt wird und aus ihrer Perspektive, wie sie weggeschleppt wird mit betäubten Tonen und dann erst auf Ort Mantell wieder aufwacht. Wo sie sagen, wir müssen sie zu Sid bringen, da können wir sie heilen. Die anderen sind auch schwer verletzt. Und dann sind wir schon fast am Ende der letzten Folge, also von, wie heißt die letzte Folge? Plan 99.
Plan 99. Ja,
genau.
Ja.
Und jetzt ist,
sie sitzen.
Jetzt ist aber Echo wieder weg.
Echo ist noch auf Ort Mantell, aber er ist nicht.
Er ist gerade nicht in dieser Szene, genau.
Er sitzt nämlich in der Marauder
und
sieht dann, dass ein Sternzerstörer auftaucht im Orbit und will den anderen Bescheid sagen und stellt dann fest, dass
die Comms blockiert sind. Genau. Ja, also irgendwer weiß, dass da ein Sternzerstörer kommt. Wie gesagt, sie sind bei Sid und peppeln sich auf. Und Sid ist die ganze Zeit so, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir hatten ja auch keine Probleme miteinander und ihr gebt mir auch gar nicht auf den Keks. Und wartet mal hier, entspannt euch. Die Waffen lege ich erstmal da drüben hin. Ne?
Es ist etwas übertrieben, aber sie ist schon sehr verdächtig in ihrem Verhalten.
Genau, also es sind nur Wrecker, Hunter und Omega dann bei ihr in ihrem Versteck. Und Wrecker ist der Erste, der dann von Kommandos überwältigt wird, Klonkommandos, die in den richtig coolen Kreuzfahrer-Helmrüstungen. Ja. Wir sehen nicht, wie sie ihn überwältigen, aber er wird dann zu Boden gedrückt. Und Hunter und Omega kommen dann aus ihrem Versteck raus. Oder nee, Hunter kommt dann raus und sieht, wie Wrecker da schon bedroht wird. Während, was macht Omega eigentlich?
Omega flieht mit AZ.
Richtig, der ist ja auch noch da, genau. Wo war denn die ganze Zeit?
Der war die ganze Zeit bei Sid. Deswegen sind sie nach Ort Mantell zurück, weil sie sagen, AZ kann Omega helfen.
Aber den haben wir in der ganzen Staffel nicht gesehen, ne?
Nö, der hängt offensichtlich da rum.
Okay, der war wohl irgendwie deaktiviert im Hinterzimmer.
Und in diesem Hinterzimmer ist auch ein Luftschacht.
Genau.
Durch den, beziehungsweise sie gehen runter in die Tunnel, die wir schon in einer anderen Folge Infestation.
Sind das diese Tunnel? Sie gehen doch durch
die. Sie geht erst in die Tunnel, dann hat sie ein schlechtes Gewissen und geht wieder zurück.
Ja.
Kriegt mit, dass Wrecker und Hunter beide verhaftet worden sind und geht dann durch die Luftschächte raus.
Okay, mit dem Druiden zusammen.
Bisschen hin und her.
Ja, also es gibt dann auch die erste Konfrontation zwischen Hemlock und Hunter. Hemlock sagt halt, hier, ergebt euch und dann überlebt Wrecker, sonst erschießen wir den und rückt Omega raus. Und Hunter kommt ja da raus mit gezogener Pistole und richtet sie auch auf Hemlock. Und ehrlich gesagt,
hätte er einfach abdrücken
ist
sollen.
Hunter in der besseren Verhandlungssituation in dem Fall. Weil er hätte damit Hemlock theoretisch auch als Geisel. Er hätte auch sagen können, lass Wrecker gehen, sonst schieße ich dir ins Gesicht. Und dann?
Ja, eine gute Frage. Aber vor allen Dingen sehen wir hier jetzt, dass Sid ihre 30 Silberlinge in die Hand gedrückt bekommt. Also sie kriegt einen Koffer voll mit Credits.
Ja, sind bestimmt genau 30 drin.
Sie schaut auch schon ein bisschen betreten, aber sagt mehr oder weniger, naja, das ist das Geschäft, Leute.
Ja, sie guckt ziemlich bedröppelt, das stimmt, und geht dann traurig, wackelt dann traurig raus.
Ja.
Naja, jedenfalls Hunter verrät natürlich Omega nicht und dann werden Wrecker und Hunter abgeführt zu Hemlocks Shuttle. Aber Omega, die ja schon entkommen ist, sagt dann, im Moment mal, ich kann die ja nicht, ich kann die nicht jetzt zurücklassen, die beiden. Und macht dann was Dummes. Was macht sie denn?
Sie schießt von einem Dach in der Nähe aus auf die Leute, die Wrecker und Hunter abführen und sagt dann, wie wär's mit einem Austausch? Ich gegen die beiden. Und Hemlock hält sie lang genug hin, dass jemand sie dann von hinten betäuben kann. Ja. Natürlich ist das auch eine Falle für sie gewesen. Aber gleichzeitig tauchen dann jetzt Echo und Gonki auf.
Und Echo hat offscreen einen Kampfläufer erobert. Echo ist so cool. Ja, unser eigentlicher Held dieser ganzen Serie seit 9 Staffeln. Echo hat einfach mal völlig casual einen Kampfläufer erobert mit seinem Druiden-Sidekick und kann den natürlich auch steuern, weil er ein Cyborg ist. Und ballert damit all diese Klonkommandos über den Haufen, um Wrecker und Hunter zumindest wieder zu befreien. Wird dann aber von einem anderen Kampfläufer in den Kampfläufer-Zweikampf verwickelt. Sein Kampfläufer wird umgeschossen, aber weil Echo ja so cool ist, springt er da raus, bevor ihm was passiert. Und die 3 befreiten Klone machen sich dann auf die Suche, Omega zu befreien. Aber schaffen sie es, Maike?
Nicht in dieser Staffel auf jeden Fall, denn die endet damit, dass Omega auch nach Mount Tantis gebracht wird.
Also sie rennt zu der Shuttle-Bucht, wo Hemlock Omega hingebracht hat und sie sind schon abgeflogen. Yeah. Und dann müssen sie sich zur Marauder durchschlagen, schaffen das auch und fliehen dann von Ord Montell und wissen nicht, was sie jetzt tun sollen, aber sie sagen, wir werden Omega auf jeden Fall retten. Und das ist eine richtig geile Szene. Also die ganze Schlacht, oder was heißt Schlacht, diese ganze Kampfszene auf Ord Montell mit dem Läufer und dem in der Marauder und den Klonkommandos, die funktioniert richtig gut.
Generell in dieser Folge ist eine Menge richtig Gutes. Aber nur noch ein paar Sätze zum Ende und dann können wir darüber reden, was uns gefallen hat an den Folgen. Wir haben jetzt nämlich noch eine letzte Szene, wie gesagt, wieder auf Mount Tantis, wo Omega sagt, sie will mit Nala Se sprechen, weil ihr vorher gesagt wurde, Nala Se lebt noch, was sie ja nicht wusste bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und sie redet da mit Emery Carr, die dann sagt, ah, das ist schon irgendwie seltsam, dass du einer Kaminoanerin mehr traust als mir. Und Omega sagt, ja, aber ich kenne dich gar nicht. Und daraufhin sagt Emery, aber wir sind Schwestern. Und enthüllt damit, dass sie selber auch ein Klon ist, ein weiblicher.
Genau, und sie sieht, dass Crosshair da schon bereit liegt in einem Operationsbett. Also Crosshair und Omega sind jetzt wieder vereint. Das heißt wieder, so viel haben die gar nicht zusammen gemacht. Also sie hatten schon Szenen zusammen, aber die nächste Staffel wird dann
die Crosshair und Omega schon.
Genau, viel Omega und Crosshair. Was natürlich interessant ist. Mhm. Aber jetzt müssen wir erstmal bis zur nächsten Staffel warten, bis wir erfahren, was weitergeht.
Wann kommt die wohl raus? Ja, also wir werden mit der nächsten Folge dann logischerweise direkt weitermachen. Aber das ist der Abschluss von Staffel 2. Und während Pabu und Tipping Point mir nicht so viel gegeben haben, sind Summit und Plan 99 richtig gut. Mhm. Also gerade Plan 99, diese ganze Szene auf der Gondel ist wirklich gut inszeniert und dramatisch und es trifft einen wirklich, dass Tech da abstürzt. Das ist
obwohl er ein Abziehbildchen ist, ne? Also er ist ja kein entwickelter Charakter. Also
er hat zumindest ein paar gute Folgen gehabt, jetzt die Staffel noch.
Sie haben ihn jetzt extra noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gestellt, was ja immer gefährlich ist für Charaktere.
Ja. Mit seiner Unfähigkeit zu verstehen, wenn man mit ihm flirtet, wie Genua, die es echt versucht und irgendwie alles prallt an ihm ab, weil er keine Ahnung hat, was passiert. Dass er auch eine Rolle hatte in der Folge, in der es um Rennen ging, dass er derjenige ist, der das macht.
Ja.
Anstatt einer von den anderen. Also schon mehr ein Charakter geworden. Und jetzt wirklich konsequent weg. Sowas kann ich respektieren. Und das ist, wie gesagt, auch einfach gut gemacht vom ganzen Timing her, von dem Ablauf her. Die Szenen ergeben Sinn. Die Reaktion der Charaktere ergeben Sinn. Das sind tatsächlich wirklich Emotionen, die man auch nachfühlen kann. Das Voice-Acting ist gut und es sieht toll aus. Das sagen wir ja immer, aber diesmal ist es nur eine Dreingabe dazu, dass es generell auch einfach wirklich eine solide Folge ist.
Also die Stärken dieser Serie sind weder der Plot der ganzen Serie jetzt, noch die Dialoge, noch die Charakterzeichnungen. Was gut funktioniert, sind Action-Szenen, meistens Optik, Musik und Emotionen.
Soundeffekte.
Grundlegende Emotionen. Und wenn das gut zusammenkommt, also wenn es gut präsentiert ist und ein emotionaler Moment ist und dann auch noch, es hat auch einer der besten Scores, also ich finde das wirklich sehr gut untermalt musikalisch, dann ist das schon, hat das schon Impact. Also es hat sich gelohnt, so weit zu gucken für diese zwei Folgen. Die sind, du hast selber gesagt, das sind die besten Folgen der Serie bisher.
Mhm.
Und ich denke, da stimme ich dir auch zu. Ja.
Also sollte man auf jeden Fall schauen.
Genau, man muss natürlich erstmal dahin kommen, ne? Also wir sagen ja immer, die Folge lohnt sich die nicht, aber du musst ja auch die Figuren ja kennenlernen, damit das diesen Impact hat.
Ja.
Sonst kannst du jetzt nur nicht nur diese beiden Folgen gucken. Du weißt ja auch nicht, wer die Leute sind.
Nein, aber wir haben ja bei allen anderen durchaus auch schon gesagt, die sollte man schauen, damit der Plot funktioniert. Die sollte man schauen, weil sie einfach gut ist.
Jetzt frage ich mich halt nur, warum heißt die Folge Trippy's Point und da kommt Trippy gar nicht vor. Wie ist die?
Tipping Point. Ah. Stimmt, Trippy. Gut, dass Trippy nicht mitgekommen ist.
Ja.
Na, zum Summit. Ich weiß nämlich nicht, wie sie den also mitgenommen hätten und wie das alles gut gegangen wäre.
Ich denke, dass sein Exoskelett das schon auch den Sturz also wenn er mit Tech runtergefallen wäre, hätte er das überstanden.
Ja. Er hat aber auf jeden Fall geholfen bei dem Angriff mit dem Läufer.
Da war er wieder dabei?
Ja.
Ja, okay. Das haben wir ja nicht gesehen, deswegen können wir beschreiben. Tech hat dann gesagt, hey, Trippy, länge nicht so faul rum. Also war er in der Marauder offensichtlich?
Er war in der Marauder, ja.
Okay. Vielleicht kannst du gut klettern, Trippy.
Mit deinen drei Beinen.
Mit deinen drei Beinen.
Von acht.
Genau. Lenk doch mal hier den Piloten von dem Kampfläufer ab und ich schleiche mich dann von hinten an und kletter da in die Kanzel. Und so war das. Gut gemacht, Trippy.
Und dann hat er aus dem Fenster rausgeschaut und andere Kampfläufer angebellt.
Ja.
Das war nicht sehr schlau, aber sehr mutig von ihm.
Er ist, wie alle dreibeinigen oder eigentlich achtbeinigen Weltraumhunde, ist er sehr mutig, ja. Wir haben nicht gesagt, von welchem Planeten Trippy eigentlich kommt, ne?
Nein.
Ja, okay.
Trippy ist einmalig. Also ich glaube, es ist einfach Trippys Planet und Trippys Spezies.
So wie bei Yoda.
Ja.
Ja, okay.
Viel mehr gibt's nicht zu sagen gerade.
Sicher? Wir haben jetzt so lange zusammengefasst und es ist immer so, wir reden so lange über den Plot und dann reden wir so wenig über die Meinung.
Wir nehmen uns immer vor, weniger über den Plot zu reden, aber dann kommen doch immer, aber hier passiert noch das und hier passiert noch jenes.
Ja, vielleicht können wir uns angewöhnen, so einen kurzen Nachruf für alle Figuren zu machen, die verstorben sind. Das haben wir bei Amidala zum Beispiel nicht gemacht, aber da gab es ja auch nicht so viel zu sagen.
Sie war Senatorin.
Und Königin.
Und Mutter.
Sehr gut. Nicht so wirklich. Tech, was wäre sein Nachruf? Wie würden wir uns an ihn erinnern wollen? Ach, jetzt zum Beweis, dass Tech tot ist, schmeißen sie noch seine kaputten Goggles hin, ne? So Mithril-Hemd-mäßig.
Ja. Yeah. Hier, ich fürchte, das ist das Einzige, was von ihm übrig ist. Tech. Er war zuverlässig.
Ja. Yeah.
Treu.
Logisch.
Hätte alles für seine Brüder getan. Seine Geschwister hat er dann auch, war bereit, immer sich aufzuopfern.
Weil das logisch war.
Weil das logisch
war. Das war ein Spock-Moment.
Das war ja
ein absoluter Spock-Moment. Das ist auch so eine Szene, wo ich jedes Mal Gänsehaut kriege. Obwohl ich ja weiß, der ist jetzt nur einen Film lang tot. Aber Tech hat keinen Search for Tech.
Search for Mr. Tech. Noch nicht. Wir wissen nicht, gut, was noch weiter passiert.
Vielleicht kann man ja nochmal klonen, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das so funktioniert.
Keine Ahnung. Ich glaube, Echo hat ja dieses Lobot-Hirn-Implantat. Wahrscheinlich kann der sich hochladen und wenn er stirbt, dann kann man sein Echos Bewusstsein irgendwie wieder aus dem Holonet holen.
Das hätten sie vielleicht machen sollen, haben sie aber nicht.
Bei Tech? Nee, soweit wir wissen nicht. Man merkt, man kann nicht so viel über Tech sagen. Hat er angefangen, sich mit Omega ein bisschen anzufreuen in den letzten Folgen. Seine Liebe, Fies-Liebe für ihn oder nicht Liebe.
Zuneigung. Interesse an ihm.
Interesse, rein sexuelles Interesse. ist unerwidert geblieben.
Er hinterlässt mehrere hundert Geschwister.
Nur noch?
Ja, die Zahlen sinken ständig. Ja,
gut, es waren mal Millionen, ne?
Mhm.
Ja, schade. Also dann nächstes Mal Staffel 3 oder vielleicht schauen wir auch kurz mal zwischendurch in Tales from the Empire rein, weil das könnte man da jetzt auch noch einordnen. Es ist sehr vage, wann die paar kurzen Folgen spielen. Vielleicht können wir da kurz.
Vielleicht können wir das dazwischen streuen.
Und dann ist tatsächlich aber die dritte Staffel von The Bad Batch eine Story. Ne? Da gibt's keine Monster of the Week Folgen. Das ist eine lange Handlung. Also wenn dann nur ganz wenig Nebenquests. Und das heißt auch, das Tempo wird noch weiter abnehmen.
Ja.
Aber es hat auch ein paar gute Momente.
Und ein Wiedersehen mit ein paar Charakteren, die eigentlich zu dem Zeitpunkt tot waren. Aber nicht Tech.
Ich weiß gar nicht mehr, wen du meinst, ehrlich gesagt. Wer war denn tot?
Asajj Ventress.
Ach so.
Je nachdem, welches mal. Ende wir nehmen.
Ah, die war doch nicht tot.
Ja, was war zuletzt das kanonische Ende vorher?
Wir hatten schon über sie gesprochen in Tales of the Underworld. Da tauchte sie
schon
wieder auf.
Stimmt, da taucht sie ja schon wieder auf. Ja.
Da ist sie schon nicht mehr tot gewesen. Wir hatten darüber gesprochen, dass sie in dem Roman gestorben ist. Und dann wurde sie aber wiederbelebt von Obi-Wan, der sie in die Lazarusgrube geschmissen hat.
Das stimmt, das ist korrekt. Entschuldigung. Hm. Also wir haben ein Wiedersehen mit einem Charakter, der zu einem Zeitpunkt schon wieder nicht tot ist.
Genau.
Aha.
Gut. Wir müssen es nicht noch weiter verkomplizieren. Das ist
nein.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die deutsche Sprache genügend verschiedene temporale Formen hat, um das alles zu beschreiben.
Und damit würde ich sagen, machen wir heute Schluss, bevor ich mir darüber noch das Hirn zerbreche.
Bevor wir ein Paradoxon erzeugen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Denkt an Trippi.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.